WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Ralf Erdenberger. Und bei diesen Temperaturen da draußen bin ich reif für die Insel. Sie auch? Die Redaktion hat's gemerkt und einen Gast ausfindig gemacht, der uns jetzt alle mitnimmt auf die Insel. Auf eine Insel, die westlich von Rügen versteckt liegt in der Ostsee. Hiddensee. Und mein Gast kennt sie wie ihre Strandtasche. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Hiddensee, versteckte Insel im verschwundenen Land. Marion Malgas heißt mein Gast und sie hat gestern einen Landgang gemacht. Ja, nach Greifswald ins Studio. Und ich habe sie erstmal gefragt, wie denn der Sommer gerade so ist auf Hiddensee.
Ebenfalls heiß, aber wir haben ja Glück, an der Küste ist immer eine kleine Prise Wind und das Meer ist vor der Nase. Man kann sich auch immer mal kurz abspülen oder Kopf untertauchen. Also es ist, glaube ich, wesentlich erträglicher als in der Stadt.
Nehmen Sie mich doch mal kurz mit an einen Lieblingsort von Ihnen auf dieser Insel. Wie habe ich mir den vorzustellen?
Einer meiner Lieblingsorte ist mein Wohnort auch. Ich wohne auf der Insel zwischen zwei Dörfern, mitten in der Heide, mit einem Häuschen hinter den Dünen mit Blick aufs Meer. Und da kann ich dann eben auch ganz schnell mal einfach mich 5 Minuten an den Strand setzen und aufs Wasser gucken, wenn mir der Kopf raucht.
Was ist das für ein Strand? Was sehen Sie da dann genau?
Da sehe ich, wenn ich aufs Meer gucke, rechter Hand sehe ich die Steilküste im Norden der Insel. Die Insel Hiddensee sieht ja aus wie ein Seepferdchen. Und der Kopf des Seepferdchens ist im Norden. Und den sehe ich, weil ich befinde mich nämlich genau in der Mitte. Und kann dann meine Gedanken schweifen lassen zur Steilküste. Von der Steilküste aus sieht man, wenn man eine sehr klare Sicht hat, zum Beispiel die Insel Möen von Dänemark, also die Kreidefelsen der Insel Möen. Und wenn ich linker Hand gucke, sehe ich praktisch den Schwanz des Seepferdchens. Das ist das Flachland der Insel. Und da gibt es auch noch eine Lieblingsstelle, die am Quermarkenfeuer ist, also an dem unterstützenden Leuchtturm zum großen Leuchtturm. Und da gibt es eine Bank, die von einem Holzbildhauer geschaffen wurde, deren Lehne verlängert ist als Welle und auf dieser Welle schwimmt ein kleines Boot mit einem Fischer und seiner Frau. Und das ist auch eine sehr schöne Stelle, weil man da fast immer alleine ist.
Von dieser Trauminsel aus öffnet sich uns zumindest der Horizont. Ein Nahziel mit Fernblick, hat Günter Grass geschrieben. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an Hiddensee?
Auf Hiddensee ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es keine Autos gibt. Also es gibt zwar ein paar Fahrzeuge wie Feuerwehr, Arztauto und sowas alles, aber keine PKWs, keine Privatfahrzeuge. Es wird alles mit dem Fahrrad oder Pferdefuhrwerk oder zu Fuß erledigt. Und das merkt man. Es ist ganz ruhig. Den meisten Krach machen die Vögel. Oder man hört das Meer rauschen. Und man bewegt sich dann auch anders. Man taucht ziemlich schnell ein von der Stadthektik in die Inselruhe.
Sie tauchen mit Ihrem Buch Versteckte Insel im verschwundenen Land auch ein in verschiedene Biografien der Menschen, die dort leben. Ich würde gerne mit Ihrer Biografie anfangen, denn Sie sind ja mit Ihrer Familie nicht von vornherein an der See ansässig gewesen. Ich glaube, der erste Kontakt Ihrer Familie mit der See, mit dem Meer, der stammt aus der Lebenszeit Ihrer ungewöhnlichen Großmutter. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Die hatte auch eine Faszination für das Meer und ist in den Ende der 50er Jahre zum ersten Mal mit ihren beiden Töchtern, also meiner Mutter und meiner Tante, an die Ostsee gefahren und hat sich Hiddensee ausgesucht. Also die waren, so wie sie mir berichtet haben, immer nur als Tagesgäste da, haben nicht übernachtet, aber waren auf der Insel Rügen und haben öfter Tagesausflüge auf die Insel Hiddensee gemacht und waren alle drei fasziniert vom Meer und das hat sie auch immer wieder hingezogen. Und meine Mutter ist ja dann, hat sich dann ja sogar durch eine Lebensentscheidung ganz für die Insel Hiddensee entschieden.
Welche Lebensentscheidung ihrer Mutter war das?
Sie war mit einem Seemann verheiratet. Also sie hat einen Seemann geehelicht. Der hat sie natürlich auch dort hingezogen und diese Ehe hielt zwar nicht so sehr lange, aber er ist dran schuld, dass sie sich in die Ostsee verliebt hat.
Ist das Ihr Vater?
Nee, das ist der Vater meines Bruders.
Ach so, und wann kamen Sie?
Ich kam dann nach dieser Ehe.
Ach so, das heißt, es gab eine frühe Liebe zur See und dann irgendwann aber hat sich Ihre Mutter wieder dafür entschieden, zur See zurückzugehen. Denn sonst wären Sie ja im Alter von 6 Jahren eben auf dem Festland eher aufgewachsen.
Genau.
Wie kam das?
Wir waren auf dem Festland wieder und durch die Scheidung hat sich meine Mutter dann entschieden, dafür das nochmal an der Ostsee zu probieren, hat sich überall an der Ostseeküste beworben. Sie war Lehrerin und hat in Sassnitz und auf Hiddensee ein Stellenangebot bekommen und hat natürlich auf Hiddensee zugeschlagen.
Also ein Lebensbruch hat dazu geführt, dass Sie an die See verschlagen worden sind. Wie erinnern Sie Ihre Kindheit? Gibt es ein Vorher und Nachher, also eine Festlandskindheit und dann eine Inselkindheit?
Ja, da gibt es insofern eine Erinnerung, weil meine Kindergartenzeit habe ich noch auf dem Festland erlebt und der Bruch, den ich nicht schlimmen Bruch, sondern eher im positiven Sinne empfinde, der war dann, ich wurde auf Hiddensee eingeschult. Das war eben eine neue Lebenssituation und für mich, fand ich, war der Zeitpunkt günstig, dass ich dann eben gleich eingeschult worden bin.
Ich meine, für alle anderen ist das einfach nur ein Urlaubsziel. Großartig, wenn man da mal 2 Wochen sein kann. Aber wie ist das, eine Kindheit da zu verbringen? Weil sowas ist Ihnen in Erinnerung geblieben von diesen ersten Jahren?
Ganz idyllisch. Als Kind muss man sich ja noch nicht um den Sorgen, um den Alltag machen. Also man war immer draußen. Also es musste auch nie jemand aufpassen. Man konnte bis eben in die Dunkelheit hinein sich spielend draußen vergnügen mit anderen Kindern. Man ist da ja, wie gesagt, auch als Kind immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Das Einzige, wo wir ein bisschen aufpassen mussten, war im Winter. Wenn der Boden zugefroren war, dann durften wir dann natürlich auch Schlittschuh laufen, aber da war dann immer ein Erwachsener dabei. Ansonsten konnten wir Kinder immer draußen machen, was wir wollten, was ja in der Stadt zum Beispiel auch gar nicht möglich ist. Das ist eine sehr schöne Erinnerung an die Kindheit.
Wenn wir uns in Ihrer Kindheit und Jugend bewegen, bewegen wir uns aber auch in der DDR-Zeit. Ich darf, glaube ich, verraten, dass wir da über die 70er Jahre sprechen.
Ja.
Und Anfang der 80er Jahre. Inwiefern war denn das Leben auf einer Insel in der DDR anders als auf dem Festland? Also haben Sie das empfunden, dass Sie da in der DDR leben, in einem Staat, wo man eben auch nicht so recht raus konnte?
Das hat man schon empfunden. Allerdings gab es auf Hiddensee einen Glücksumstand, denn Hiddensee war so ein bisschen exterritoriales Gebiet. Das war immer ein bisschen anders als im Rest der Republik. Ich denke, es hat mit dem Mikrokosmos Hiddensee zu tun. Es gab hier immer schon die Individualtouristen, die Künstler, die Aussteiger schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat sich so durchgezogen und erhalten bis in die heutige Zeit. Und zu DDR-Zeiten war es so, dass viele Saisonarbeiter ausgestiegen waren aus der Gleichmäßigkeit, aus ihrem Trott im DDR-Leben oder weil sie politisch nicht konform waren, haben sie den Ausweg der Saisonarbeit gesucht. Das gab es ja an der ganzen Ostseeküste. Und auf Hiddensee hat sich ein Klientel versammelt, die einerseits renitent war, andererseits aber auch sehr individualistisch. Und es mischte sich zum Beispiel die Künstlerszene mit einem gelernten Elektriker, der einfach auch aussteigen wollte und dann als Kellner an die Ostseeküste gekommen ist. Oder es gab zum Beispiel einen Universitätsprofessor, der angestoßen war an die Grenzen und der seine Arbeit verloren hat und deswegen als Saisonkellner dann auf Hiddensee landete. Und es gab einen ungeheuren Austausch. Also in der DDR spielten Bücher zum Beispiel sowieso immer eine große Rolle, an die war auch schwer ranzukommen. Man kannte aber meistens mindestens einen Buchhändler, der dann an bestimmte Exemplare rankam, die dann eben in kleiner Auflage in der DDR und für Devisen in die BRD verkauft worden sind. Und da hat man sich dann einfach ausgetauscht. Also wenn einer so ein besonderes Buch besessen hat, von Boches zum Beispiel oder Josef Heller, dann wurde das eben weitergegeben. Und auch bei der Saisonarbeit war das so, da erinnere ich mich an witzige Geschichten. Da haben wir ein Buch geschützt in einer Plastifolie oder so, haben das in der Abwäsche oben aufs Regal gelegt und haben dann in der Pause die Abwäscher, die Kellner und die Köche uns gegenseitig Stellen vorgelesen aus diesem Buch. Also Bücher begleiteten uns eigentlich immer.
Und das waren aber Bücher, die nicht politisch korrekt waren. Sie haben mehrfach jetzt schon die Aussteiger erwähnt. Können Sie uns einen vorstellen, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht auch im Buch eine Rolle spielt, wo Sie sagen, ja, an dem kann man ganz viel zeigen, warum das eben ein Platz für Aussteiger war?
Es gibt einen, den ich zweimal beschrieben habe, und zwar heißt er mit Spitznamen Gurke, mit richtigen Namen Hans-Georg Romanowski, und der ist sowohl in dem Buch, was Sie erwähnt haben, als auch in dem zweiten Band, der Inselgeschichten aus einer anderen Zeit heißt, erwähnt, und der beschreibt zum Beispiel einen anderen Saisonarbeiter, der auf Hiddensee seit 1974 Saisonarbeit machte, ehemaliger EDV-Techniker, hat dann auf Hiddensee gekellnert, und der war mal auf der Fähre von Schaprode zwei tschechischen Studenten begegnet, die im Kloster, also im nördlichen Ort von Hiddensee, vom Schiff gingen und verwundert gefragt wurden, warum sie in der DDR Urlaub machen. Das konnte niemand verstehen. Und die Antwort der Tschechen war dann so ein geflügeltes Wort: Hiddensee ist nicht DDR. Da ist was dran. Also Hiddensee ist schon immer ein bisschen anders gewesen als DDR. Man war ein bisschen freier als im Rest der Republik. Dieser Gurke spielte zu Anfang natürlich auch mit dem Gedanken der Ausreise und hat bei Ausreise natürlich erstmal an Westdeutschland gedacht, aber als er dann von Hiddensee hörte, meinte er, er probiert erstmal diese Geschichte und ist bis heute da geblieben, hat Familie gegründet und arbeitet immer noch in der Gastronomie.
Und Frau Magers, Sie haben einen Professor erwähnt, der auch auf die Insel gekommen ist. Können Sie da mehr drüber sagen?
Ja, der gehört auch mit zu meinem Freundeskreis. Der kam von der Universität in Halle, war damals noch Dozent und ist auch mit dem System der DDR kollidiert, hat seine Arbeit und als Dozent an der Universität verloren und fand sich als Saisonkellner auf Hiddensee in einer Gaststätte in der Nähe vom Leuchtturm wieder, wo man eben zum Beispiel auch nach Möhn gucken kann. Und der hat den damals Medizinstudenten Jakob Hein kennengelernt, den Sohn des Schriftstellers Christoph Hein. Inzwischen ist Jakob ja auch ein Schriftsteller geworden. Und dieser Universitätsdozent hat seine Biografie diesem Jakob erzählt. Und der Jakob war so erstaunt und auch fasziniert, weil es sind meistens gebrochene Biografien, die sich auf Hiddensee zusammengefunden haben, neben den Individualleuten und den Einheimischen. Und er hat gefragt, ob er das seinem Vater erzählen kann. Dann haben wir ihm noch ein paar mehr Informationen gegeben zu anderen gebrochenen Biografien. Und daraus ist zum Beispiel natürlich künstlerisch verfremdet, aber eben aus diesen Original-Stories ist der Tango-Spieler von Christoph Hein entstanden.
Sind es auch diese Brüche, die Sie gereizt haben, zu sagen, ich schreibe das auf, ich mache ein Buch mit diesen Lebenswegen der Bewohner von Hiddensee?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja selbst auch einige Brüche erlebt. Ich war zwar kein Held, aber ich durfte aus politischen Gründen zu DDR-Zeiten eben auch nicht studieren und habe dann eine Saisonarbeit angefangen, also Kellner gelernt und in den verschiedenen Saisongaststätten gearbeitet und habe dadurch eben auch einen intensiveren Kontakt zu den anderen Saisonarbeitern bekommen.
Was heißt aus politischen Gründen? Ist das die Vorgeschichte der Mutter oder was sind die Gründe, warum Sie nicht studieren durften?
Ja, meine Mutter, die war unbequem und ich habe eben das wahrscheinlich auch mit ins Blut bekommen. Also ich bin dann auch einfach auf bestimmte Sachen nicht eingegangen. Ich hatte meinen Dickkopf, ich wollte unbedingt Literaturwissenschaft oder Germanistik studieren. Das durften aber eigentlich nur Konforme.
Ja,
so
aber
konform war ich nicht.
Wie sind Sie angeeckt? Also wo waren Sie nicht so bequem?
Ich bin zum Beispiel nicht in die Partei gegangen, in die Staatspartei SED. Ich wurde mit 16 angeworben für die Stasi, habe mich dann ganz bewusst, zum Glück hatte ich dieses Hintergrundwissen schon als 16-Jährige, dekonspiriert. Ein gruseliges Wort, aber es heißt tatsächlich so, weil...
Dekonspiriert.
Dekonspiriert. Man hat konspirative Treffen gehabt und durfte natürlich nicht darüber sprechen. Ich habe gesagt, ich brauche eine Bedenkzeit, weil mir war klar, wenn ich ablehne, werde ich nicht studieren dürfen. Und die kamen dann wieder auf mich zu, die Stasi-Offiziere, und haben sich dann wieder konspirativ mit mir getroffen. Und da habe ich gesagt, wie es auch war, dass ich mich mit meiner Mutter und meinen Freunden beraten hätte und gemeint hätte, ich möchte nicht bei ihnen mitmachen. Und die Augen wurden immer größer, weil ich eben genau das gemacht habe, was man nicht machen soll, um interessant für die zu werden. Also ich habe natürlich das besprochen, nicht geheim gehalten. Und solche Sachen haben manchmal schon ausgereicht. Also es waren keine großen Sachen. Ich habe dann eben auch bin gependelt zwischen Berlin und Hiddensee eine Weile, habe dann eine Wohnung in Berlin besetzt. Also es waren, wie gesagt, alles keine großartigen Sachen, aber es hat gereicht, um sich am Rand der Gesellschaft zu befinden.
Liegt es denn nur an der besonderen Lage von Hiddensee, dass es so nicht DDR war, oder woran lag es noch?
Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen. Hiddensee war halt klein genug, dass sich dort auch viele Ausgestiegene treffen konnten, ohne ständig mit der Stadtsicherheit konfrontiert zu werden. Also man wusste als Saisonarbeiter natürlich, dass der ein oder andere Chef sicherlich befragt wird oder Berichte liefern muss, aber der Norddeutsche und der Hiddenseer im Speziellen, der hat dann eben auch sehr eigen formuliert, weil man in deren Gegenwart, also in die in den Positionen waren, die halt Berichte liefern mussten, hat man in deren Gegenwart eben kein brisantes Thema angesprochen. Und das wurde dann eben auch entsprechend rübergebracht an die entsprechenden Organe. Also das war so ein offenes Geheimnis. Und da ist man auch zum Teil ziemlich schmunzelnd damit umgegangen und darüber auch hinweggegangen. Wie die DDR sich immer mehr leerte, das bekam man auf Hiddensee natürlich auch zu spüren. Und als dann die Mauer gefallen war, da war es natürlich erstmal wieder möglich, sich wieder zu begegnen. Was aber den Weggegangenen nicht immer so einfach gefallen, so leicht gefallen ist, denn die hatten sich ja entschieden und hatten da auch sehr viel zurücklassen müssen, also natürlich auch einen hohen Preis bezahlt, und wurden dann auf einmal wieder von der DDR sozusagen eingeholt. Also manche hatten da wirklich dann auch erstmal Berührungsängste, die weggegangen waren. Die Dagebliebenen, da war die Freude meines Erachtens größer, dass die Mauer gefallen war und die Welt jetzt ein bisschen größer geworden ist.
Wie würden Sie sagen, hat sich die Insel seit der Wende verändert? Denn es ist ja schon nun ganz anders, auch in der touristischen Wahrnehmung. Was macht das mit der Insel?
Geht noch. Also natürlich ist es das Volk nicht mehr ganz so bunt, was jetzt sich dort trifft und ansiedelt. Also es ist natürlich wesentlich gemischter und auch ein bisschen schicker geworden, aber nicht jetzt schickimicki. Also es ist immer noch ein Ausweichort.
Also immer noch eine versteckte Insel.
Immer noch eine versteckte Insel, ja, genau.
Daher kommt auch der Name, ne? Oder? Hidden heißt ja, dann wirklich versteckt?
Ich spiele damit ein bisschen, weil es gibt verschiedene Arten von Plattdeutsch, und das Hiddenseer Platt ist dem Englischen sehr ähnlich. Deswegen Hidden versteckt, hinter Rügen versteckt, und weil es die DDR nicht mehr gibt, deswegen in versteckte Insel im verschwundenen Land.
In Ihrem Buch merke ich öfter mal eine gewisse Melancholie, so ein Weißt du noch. Dabei sind sie eben noch gar nicht so alt, dass man denkt, da erinnert sich eine Großmutter an die früheren Zeiten. Können Sie das erklären?
Ja, diese Melancholie, die soll nicht nostalgisch klingen. Also das war halt einfach eine verrückte Zeit. Es gab so eine Art Freigeist, und es war, obwohl ich das alles richtig finde, wie es sich entwickelt hat, aber es war eine einfachere Lebenssituation trotz aller Repressalien. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der schnöde Mammon in der DDR nicht so eine Rolle spielte. Mieten waren niedrig, die Kultur war preiswert. die normalen Lebensmittel waren auch sehr preiswert. Und da hat man, natürlich war es eine Notgemeinschaft, aber man hat doch schon ein bisschen lockerer noch zusammengelebt.
Fehlt Ihnen manchmal was? Es hört sich ja ein bisschen so an, als ob da der Druck höher geworden ist. Auch auf
der Druck ist auf jeden Fall höher geworden, ja. Also es fehlt mir manchmal Freizeit sozusagen. Also man muss ganz schön um die Existenz kämpfen.
Das ist ja paradox, ne? Da sind Sie an einem so wunderbaren Ort, der für viele auch Freiraum bedeutet und wo viele auch ihre Freizeit verbringen. Und gerade Sie, die ja rund um die Uhr da sein kann, kann das gar nicht genießen. So klingt es jedenfalls.
Ich kann das schon genießen. Also schon alleine deshalb, weil ich eben nur ein paar Schritte machen brauche und am Meer bin und den Kopf durchboosten lassen kann. Aber Hiddensee war schon immer, also zu jeder Zeit, eine Saisoninsel. Das heißt, die einzige Chance, die man hat, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sind die Frühjahrs- und Sommermonate. Also man muss den Winter mit erwirtschaften.
Sie machen Führungen im Sommer?
Ich mache Führungen über die Insel, also zu verschiedenen Themen.
Sie schreiben?
Ich schreibe, genau, das kann ich natürlich nur im Winter machen, dafür habe ich im Sommer keine Zeit.
Aber die beiden Tätigkeiten sind doch eigentlich ganz schön. Führungen im Sommer, schreiben im Winter.
Ja, das reicht eben leider aber nicht für den Lebensunterhalt.
Verstehe. Gibt es andere Dinge, die Ihnen fehlen, so als Insulanerin? Weil man vielleicht immer mit den gleichen Leuten doch zu tun hat, bis auf die Touristen, bis auf die, die von außen kommen. Also gibt es manchmal das Bedürfnis dann doch, mal eine Zeit lang auf dem Festland zu sein?
Ja, man muss schon mal runter von der Insel, um andere Bilder zu bekommen, obwohl der Austausch mit den Touristen natürlich auch angenehm ist, weil es da ja auch immer andere Sichtweisen gibt als die eines ständig auf der Insel Lebenden. Aber man muss auch immer wieder zurück, also es ist ein Sog. Also wenn man, ich bin gerne in Berlin zum Beispiel, ich habe dort auch einen großen Freundeskreis, aber ich muss dann auch wieder zurück nach Hiddensee. Und da sich meine Arbeit so gestaltet durch die Inselführung und die Lesung im Sommer, dass ich sowieso im Sommer nicht weg kann und warum sollte ich auch das wollen? Also ist ja schon paradiesisch im Sommer auf Hiddensee. Versuche ich das manchmal im Winter, also mal wegzugehen, obwohl es natürlich auch Hiddensee zu jeder Jahreszeit schön ist. Also im Winter, wenn ganz viel Schnee liegt, zum Beispiel den vergangenen, der erinnerte mich sehr an einen Winter in meiner Kindheit, 78, 79, war ein bisschen vergleichbar mit den Schneemassen, mit damit, dass die Lebensmittel ausverkauft waren, dass wir mit dem Hubschrauber versorgt werden mussten, dass wir übers Eis gelaufen sind. Das habe ich als Kind alles auch erlebt. Das ist natürlich abenteuerlich und macht auch Spaß und zeigt dann auch nochmal, dass man eigentlich mit wesentlich weniger Sachen auskommt, als man immer so denkt. Darauf führt ein Hiddensee auch immer wieder zurück.
Zurück nach Hiddensee geht es jetzt für Sie auch. Sie waren heute in Greifswald im Studio. Für uns, für Neugier genügt, für die Redezeit. Wie kommen Sie jetzt wieder zurück? Wie läuft sowas bis zur Insel zurück?
Mit Zug und Bus. Und Schiff oder in meinem Fall heute, weil ich eine Mitfahrgelegenheit habe, mit Auto und Schiff.
Wie lange dauert das, bis Sie wieder zu Hause sind?
Na so 2,5-3 Stunden. Insgesamt, alles in allem, muss ich schon einrechnen. Da ist dann aber mein Fahrradweg vom Hafen in meinen Heimatort dann auch schon mit dabei.
Dann wünsche ich gute Rückreise nach Hiddensee. Die versteckte Insel im verschwundenen Land. Marion Magas hat erzählt aus ihrer Biografie und auch aus ein bisschen den Biografien von anderen. Vielen Dank.
Bitteschön.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.